ARD. MDR Kultur Podcast. Unter Büchern, unterwegs.
Herzlich willkommen im Literaturhaus in Leipzig. Herzlich willkommen zu diesem Abend. Unter Büchern unterwegs von MDR Kultur, eine Lesung mit Nava Ebrahimi. Ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Und natürlich sehr schön, dass Sie hier sind zu einem Abend, der, ich sage es gleich, ein bisschen Nachwirkungen haben wird, weil mir ging es zum Beispiel so, nach der Lektüre dieses Buches, ich bin nicht mehr so frohen Mutes am Supermarktregal vorbeigegangen, an der Frischhaltetheke, also es geht in diesem Buch und Federn überall, der Titel verrät es schon, es geht um Tiere, es geht um Hühner und wir werden Menschen kennenlernen, aber wir werden auch einen Ort kennenlernen, an dem es den Hühnern nicht so besonders gut geht. Zunächst aber mal zu dir, Nava. Du hast eine ganz schön lange Reise gehabt. Du bist aus Graz angereist, beziehungsweise ein kleiner Zwischenstopp über Halle. Verbindest du irgendwas mit Leipzig? Gibt es zum Beispiel so Buchmessen-Erlebnisse, die du hattest, oder ist es so ein Erstkontakt?
Nein, also ich war schon mehrmals hier wegen der Buchmesse. Das ist dann aber auch immer so ein bisschen rauschhaft. Also ich komme an, ich weiß nur ein Hotel und durch Google Maps, also ich weiß dann, ich habe meine Orientierung so ein bisschen verloren. Also ich folge dann Google Maps, lande in irgendeinem Hotel und dann geht's wirklich so Schlag auf Schlag mit Veranstaltungen und Partys auch und Messe und also deswegen ist es immer so, für mich ist immer Ausnahmezustand und ich habe keine richtige Orientierung von Leipzig, aber ich mag die Stadt sehr gern, also ich habe nur schöne Erinnerungen.
Ein Ausnahmezustand, der bald wieder ansteht, im März genau. Nämlich. Ich glaube, wir freuen uns alle schon so ein bisschen drauf. Leipzig zur Buchmesse, da pulsiert die Stadt, ich mag das auch wahnsinnig gern. Ich habe gerade schon gesagt, du bist mit einem kleinen Umweg über Halle hier hingefahren. Gestern Abend gab es da eine Lesung im Literaturhaus und du warst schon mal in Halle und hast da gelesen, zusammen mit zwei Kolleginnen aus Österreich, damals bei diesem Gastlandschwerpunkt, das war 2022. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du wurdest gezeichnet. Mhm. Es gibt so ein kleines Projekt dort, das mittlerweile sehr groß geworden ist. Es gibt einen Künstler, Sven Großkreuz, der radiert jeden, der dort liest oder jede, die dort liest. Und der oder die bekommt von mir eine Frage gestellt. Nachher gibt es dann sowas wie ein Doppelporträt an der Wand. Also da hängt das Porträt und dann gibt es Frage und Antwort. Und ich habe gedacht, ich stelle dir die Frage nochmal und guck mal, was du jetzt
aber
antwortest.
Aber warst du damals da und hast mir die Frage gestellt?
Ich habe die überbringen lassen.
Ah, okay, du warst nicht da. Okay,
ich selber
weil ich dachte, oh Gott, werde ich so vergesslich, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Okay, wie war die Frage?
Was ist hinter dem Vorhang, war die Frage.
Okay, und was habe ich geantwortet?
Ganz schöne Antwort, ganz wirklich ganz schön. Ich habe natürlich geguckt auf meinem Desktop, wo habe ich das und habe das dann nochmal gelesen, dachte, wunderbar. Hinter dem Vorhang versteckt sich ein Kind, das ahnt, aber nicht wahrhaben will, dass keiner mehr nach ihm sucht.
Wirklich? Oh Gott, ist das traurig.
Es ist total traurig, aber darin steckt, finde ich, so eine ganze Geschichte. Damals 2022, weißt du noch, woran du geschrieben hast in dem Moment?
Ja, da habe ich auf jeden Fall schon an diesem Buch gearbeitet, definitiv. Aber ich weiß nur, ich hatte in irgendeinem anderen Buch, glaube ich, gelesen, dass es halt schön ist, Verstecken zu spielen, aber dass es schrecklich ist, wenn niemand mehr nach dir sucht. Ich nehme an, das hatte ich im Kopf.
Ja. Genau. Und Federn überall ist dein dritter Roman, mit dem du jetzt hier bist. Das Schreiben fing aber bei dir eigentlich gar nicht mit Romanen an oder mit Geschichten, sondern journalistisch, oder? Du hast eine Journalistikausbildung gemacht, du hast auch bei einigen Medien gearbeitet. Wann kam das literarische Schreiben dazu?
Das war eigentlich schon vorher da. Also eigentlich fing das Schreiben mit Brieffreundschaften an. Also kann man sich halt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber also ich habe eigentlich schon sehr früh festgestellt, dass ich mich am liebsten schreibend ausdrücke. Habe eigentlich auch wirklich schon so als Jugendliche angefangen, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und so Art kleine Geschichten zu schreiben. Und dann, als ich Abitur gemacht habe, stand ich halt vor der Frage, was mache ich jetzt? Und ich glaube, also ich habe 98 Abitur gemacht und ich glaube, ich, also korrigiere mich, aber ungefähr zu der Zeit gab es dann den ersten Studiengang hier in Leipzig, literarisches Schreiben, 97, 98, also ungefähr zu der Zeit. Und davon hatte ich aber in Bad Ems in der Nähe von Koblenz noch nichts mitbekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich getraut hätte.
Was hätten die Eltern gesagt? Kind, brotlose Kunst.
Naja, meine Eltern haben mich schon tendenziell in allem bestärkt, aber... Also wo du das Wort Eltern sagst, also ich bin ja aus einer iranischen Familie, also meine Eltern sind, haben den Iran verlassen Ende der 70er, Anfang der 80er und wie das dann halt so ist, bin ich tendenziell in finanziell prekären Verhältnissen aufgewachsen und ich hätte mich jetzt nie getraut, etwas zu studieren, mit dem ich nicht sicher Geld verdienen kann. Also allein schon, weil ich diese Erfahrung von jeden Monat schauen, wo das Geld herkommt, ja schon als Kind zu Genüge gemacht habe, wollte ich etwas studieren, mit dem ich auf jeden Fall sicher Geld verdienen kann. Und deswegen war Journalismus für mich so eine Art Kompromiss. Mhm. Also und politisch interessiert bin ich auch, war ich auch damals schon und deswegen war Journalismus für mich naheliegend. Wobei ich schon dann recht schnell gemerkt habe, dass jetzt Recherche macht mir jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß, also ist schon okay, aber jetzt nicht mein, da liegt nicht mein Hauptaugenmerk drauf. Und das andere ist, dass ich in Interviews gemerkt habe, dass ich Probleme habe, wirklich kritische Fragen zu stellen, weil ich Probleme habe, den anderen, also mein Gegenüber, in eine unangenehme Situation zu bringen. Und das ist eigentlich schon mein Anspruch an Journalismus. Deswegen habe ich mich nie hundertprozentig zu Hause gefühlt.
Da sind wir eigentlich fast schon beim literarischen Schreiben, wo man auch versuchen muss, Empathie für die Figuren zu entwickeln und sie nicht zu verraten oder in die Enge zu irgendwie zu manövrieren. Was ist der Unterschied für dich, der wesentliche Unterschied zwischen dem journalistischen Schreiben und dem literarischen Schreiben? Ist es so der Gehalt an Fiktion oder gibt es noch andere Unterschiede?
Ja, also das ist eben ein wesentlicher Unterschied, dass ich ja im Journalismus eher eine Frage verfolge oder ein Thema, also thematisch. Und also eben, wenn ich dann jemandem gegenüber sitze, versuche ich herauszufinden, also wenn es auch um kritischere Themen geht, was hat die Person verbockt oder ja, was versucht sie zu verheimlichen oder so, ne? Aber eben beim journalistischen Schreiben oder beim literarischen Schreiben versetze ich mich in die Figur hinein und versuche zu verstehen, wie sie ihre Fehlerhaftigkeit vor sich rechtfertigt oder wie sie selbst damit umgeht oder wie sie das betrachtet. Und das ist eben eigentlich mein viel stärkeres Bedürfnis, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Und das andere ist natürlich, dass journalistische Schreiben viel stärker auch auf so eine Art klassische Form von Verständlichkeit ausgelegt sein muss einfach. Und viel stärker auf eine Fragestellung. Also es ist ein handwerkliches Schreiben, ja.
Aber hilft dir das journalistische Schreiben jetzt beim literarischen Schreiben, also die Recherche zum Beispiel, weil in Büchern steckt ja auch Recherche. Man muss ja erstmal irgendwo hingehen und zum Beispiel einen Ort erfahren, so wie du es da gemacht hast, um darüber schreiben zu können.
Also bei der Recherche hilft es mir auf jeden Fall. Da weiß ich, also da brauche ich nicht lange nachdenken, wen ich anrufen muss oder welchen Verband oder wie ich da an meine Informationen komme. Und das andere ist, dass ich in der journalistischen Ausbildung, also in der Lehrredaktion, wurden meine Texte einfach auseinandergenommen. Und da habe ich, deswegen glaube ich auch so im Lektorat beim literarischen Schreiben eine gewisse Abhärtung, glaube ich. Also ich bin nicht so total empfindlich und verstehe auch, wenn mein Gegenüber oder meine Lektorin sagt, sie kommt bei diesem Gedanken nicht mit, dann sage ich nicht, ist mir egal, sondern versuche ich das halt auch wirklich nochmal anders zu schreiben. Also das sind die zwei Dinge, glaube ich, die ich da mitgenommen habe.
Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt bin ich Autorin, jetzt bin ich Literatin?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das Literatinnensein, also natürlich das erste Buch hilft, aber ich glaube, also mich zumindest begleiten diese Zweifel ja immer. Also auch nachdem ich das erste Buch geschrieben habe, dachte ich, naja, okay, das ist halt autobiografisch angelehnt. Also da habe ich mich auch so ein bisschen in meiner Familiengeschichte bedient. Das kriegt ja jeder mal irgendwie hin. So, dann dachte ich, okay, ich muss mir jetzt mit dem zweiten Buch beweisen, dass ich fiktive Charaktere erschaffen kann und die irgendwie lebendig werden und eine fiktive Geschichte erzähle. Das habe ich dann auch irgendwie hinbekommen. Dachte ich, okay, aber irgendwie hatten die alle einen Iran-Bezug und das ist ja sowas wie ein, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber das ist halt nochmal vielleicht dadurch ein Ticken leichter, weil ich der mehrheitlich deutsch-deutschen Leserinnenschaft eben was erzähle aus einem Land, das sie nicht kennen. Also muss ich mir jetzt nochmal mit einem deutschen Provinzroman beweisen, dass ich wirklich Schriftstellerin bin. Also ich finde halt dieses Wort Schriftstellerin, dadurch, dass es eigentlich auch immer mein Traum war, ist so ein großes Wort und ich habe lange damit gehadert und eigentlich vielleicht erst so seit kurzem nenne ich mich ganz frei so, aber eben auch, weil ich diese Zweifel, die halt da sind, weil ich akzeptiert habe, dass sie auch immer bleiben werden.
Mhm, ja. Ja, Preise helfen wahrscheinlich, ne? Also der Bachmann-Preis zum Beispiel.
Ja, kann man sich auch kann man auch sagen, ja, es war kein so ganz guter Jahrgang.
Ah, da ist die Zweiflerin.
Nein, aber es ist halt, also ich weiß nicht, wie es anderen AutorInnen geht. Ich weiß, dass es einigen anderen AutorInnen auch so geht, aber eben, es ist halt einfach so schwer zu fassen, was wir machen. Und unsere Existenz als Schriftstellerin ist halt auch, wann arbeite ich, wann nicht. Im Grunde arbeite ich immer oder ich arbeite nie wirklich, weil ich habe ja meinen Traum verwirklicht. Also es ist immer so ein schwieriges Unterfangen irgendwie. Aber ich lerne damit umzugehen.
Und ich bin sicher, wir gehen aus dem Abend und alle Zweifel werden verstreut sein. Lass uns in den Roman bisschen eintauchen, ins Emsland. Du hast gerade gesagt, deutscher Provinzroman, wieso denn, das ist hier jemand aus dem Emsland?
Niemand? Sind Sie aus dem Emsland? Nicht? Okay. Weil bis jetzt war bei jeder Lesung jemand aus dem Emsland.
Keine Emsländer da. Aber was hat dich da hingezogen? Wieso Emsland?
Einerseits, weil ich es lustig fand, dass ich das dann immer gefragt werde. Weil es wirklich einfach, ich war auch, als ich entschieden habe, dass der Roman im Emsland spielt, bis dato nie im Emsland gewesen. Also irgendwie brauche ich auch da offenbar so eine Art Herausforderung. Nee, also ich kann es eigentlich relativ leicht erklären. Ein Anstoß für diesen Roman war diese Krankheit, die Masthähnchen befällt, Wooden Breast. Davon habe ich vor 7, 8 Jahren gehört, eher zufällig. Das ist eine Krankheit, die eben vermutlich entstanden ist durch die Züchtung von Masthähnchen, die ja darauf ausgelegt ist, dass sie ganz schnell wachsen, vor allem das Brustfilet. Und da ist offenbar so eine Art Syndrom entstanden. Bei einem Teil, also ein Teil der Masthühner haben das, dass eben dieses Brustfilet verholzt und nicht mehr schön zart ist und eigentlich auch nicht wirklich gut schmeckt. Also es schmeckt okay, aber es ist einfach zu hart. Und davon habe ich eben gehört vor 7, 8 Jahren und ich wusste, ich habe das aufgesogen, ich notiere nichts, ich habe kein Notizbuch, weil ich weiß, was irgendwie relevant ist für mich oder was in mir arbeitet, bleibt. Und dieses Wooden Breast, verholzte Brust, das war für mich irgendwie so metaphorisch, dass es geblieben ist. Und das war eigentlich so ein Stein des Anstoßes für diesen Roman. Und als ich dann irgendwann angefangen habe zu überlegen, wie könnte das konkreter werden, habe ich mich umgeschaut in Deutschland, wo sind die großen Betriebe? Die sind halt in Niedersachsen, also die wirklich ganz großen Betriebe. Und da ist mir dann spezieller nochmal das Emsland aufgefallen. Und dann bin ich auch noch auf die interessante Geschichte dieses einen Ortes im Emsland gestoßen und habe gemerkt, das ist diese Geschichte, dieser Teil der deutschen Geschichte ist total unbekannt. Und ja, und dann dachte ich, perfekt. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich wirklich, es gibt keine bedeutende Literatur aus oder übers Emsland. Es gibt keinen Film, es gibt, also es gibt nichts wirklich, also kein Kulturgut, kein Kulturwerk, also zumindest in der Hochkultur, was irgendwie mit dem Emsland verbunden ist. Das fand ich dann natürlich auch toll.
Da kommt so ein bisschen die Journalistin wieder raus, würde ich jetzt sagen. Das Schöne ist, dass wir fangen jetzt gleich mit dem Anfang des Romans an und wir machen im Grunde das, was du auch gemacht hast. Du lässt nämlich eine Frau dort hinfahren aus Köln. Mhm. Du hast auch eine Zeit lang in Köln gewohnt, bist aber nie ins Emsland gefahren, wie Nein. du jetzt schon gesagt hast. Aber wir fahren jetzt mit einer der Hauptfiguren einfach mal ins Emsland rein.
Genau, das ist Roshi, sie ist deutsch-iranische Autorin. Sie ist auch die einzige Figur, die in der Ich-Form erzählt. Und sie kommt da jetzt an. Sprühregen empfängt mich, ansonsten nicht viel. Kein Bahnhofsgebäude, kein Bahnhofsvorplatz. Nur je eine Haltestelle in beide Richtungen und eine Fußgängerbrücke über die Schienen. Wie immer bin ich falsch angezogen. Richtig für Köln-Ehrenfeld, falsch für hier. Ich trage einen Wollmantel ohne Kapuze. Doch es gibt beides, schlechtes Wetter und schlechte Kleidung. Ich stelle mich im Wartehäuschen unter, um in meinem Telefon nachzusehen, wo ich bin. Die Stadtmitte, der Marktplatz, liegt eine Stunde zu Fuß entfernt. Die Pension ist noch ein Stückchen weiter weg. Die Route für Fußgänger unterscheidet sich nicht von der der Autos. Das verheißt nichts Gutes. Ein Güterzug donnert an mir vorbei und nimmt die Papiertüte mit dem Müll mit, die ich auf meinem Rollkoffer abgelegt habe. Das Brotpapier und die Müsli-Riegelverpackung und die Zeitungsseiten und die leere Wasserflasche verteilen sich auf dem Gleisbett. Ich blicke mich um, aber da ist niemand mehr, vor dem ich für meinen Müll Rechenschaft ablegen muss. Die Handvoll Menschen, die mit mir ausgestiegen ist, ist längst weg. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich laut Navigation 1 Stunde und 11 Minuten zur Pension. Ich glaube ihr nicht. Auf der anderen Seite, hinter Gleis 3, wo ist Gleis 2, meine ich, eine Bushaltestelle zu erkennen. Ich trage meinen Rollkoffer, halb gefüllt mit Büchern, die Treppe zur Fußgängerbrücke hinauf und auf der anderen Seite der Gleise wieder hinunter. An der Bushaltestelle sitzen 2 Migra-Kids und hören über ihre Handys Musik, die klingt wie ein akustischer Flummi. Ich suche nach den Fahrplänen, finde jedoch nur einen DIN A4-Blatt großen Aushang für eine Linie, für die 1330. Aus der 30 hat jemand mit Edding eine 12 gemacht und aus der 12 hat jemand eine 18 gemacht. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Bus nur einmal stündlich fährt und wenn er pünktlich war, habe ich ihn gerade verpasst. Ist er um 16.05 Uhr schon weg? Ja, antworten die Jungs im Chor. Ich frage mich, weshalb sie dann hier herumsitzen, aber noch mehr frage ich mich, was ich jetzt tun soll, warten oder zu Fuß gehen. Der Weg führt an einer Autostraße entlang, auf einem schmalen Fußgängerstreifen, auf dem ich meinen Rollkoffer hinter mir herziehe. Im Sekundentakt fahren Autos an mir vorbei, Auto nach Auto nach Auto, alle fahren in dieselbe Richtung. Und fast immer sitzt darin eine Person allein. Manche drehen sich nach mir um, halb zumindest, fragen sich, was mit mir nicht stimmt, dass ich zu Fuß gehen muss, kein Auto besitze. Der Sprühregen sickert allmählich durch meine Kleidung. Mehr und mehr spüre ich das Gewicht meines Mantels und die Kälte, die von unten an mir raufkriecht. Hoffentlich werde ich morgen nicht krank sein. Mit einem schweren Kopf werde ich Nassim nicht helfen können. Um Gedichte zu übersetzen, braucht man einen leichten Kopf, vor allem, wenn von den übersetzten Gedichten so viel abhängt. Angeschlagen würde ich ihm sicher nicht helfen können, noch weniger als vermutlich ohnehin schon. Und mit jedem Auto, das mich überholt, je länger ich gehe, desto unsinniger erscheint mir das alles. Dass niemand anhält, um mich mitzunehmen. Dass man so lebt. Dass ich hier bin.
Dankeschön. Montagmorgens im Sprühregen. Wir kommen an in Lasserin mit Roshin. Und sie hat eine Mission, die sie eigentlich gar nicht so gerne macht, aber sie ist da irgendwie reingequatscht worden von Nassim. Was muss sie machen? Magst du ein bisschen erzählen von dieser Aufgabe, die ihr da bevorsteht?
Ja, also Nassim ist geflüchtet aus Afghanistan in Lasserin gelandet und er hat in Deutschland beschlossen, sich als Lyriker zu bezeichnen. Also in Afghanistan war Lyrik einfach Teil seines Alltags. Alle Freunde haben Lyrik gelesen und konnten es auswendig und haben auch Lyrik geschrieben. Aber als er in Deutschland angekommen ist, hat er irgendwie recht schnell gemerkt, wenn er nicht beschränkt werden will auf den afghanischen Flüchtling und nicht in einen Topf geworfen werden will, wenn er wirklich sowas wie ein Individuum sein möchte hier, dann muss er sich irgendwie ganz schnell auf eine andere Identität fokussieren und hat dann irgendwann beschlossen, sich Lyriker zu nennen. Hat auch recht schnell begriffen, oder das hat ihm sein ehrenamtlicher Betreuer gesagt, dass er unbedingt Verbindungen zu in Deutschland etablierten Menschen aufbauen muss. Und deswegen hatte er die Idee, eine deutsch-iranische Autorin, also Roshi, zu kontaktieren und zu sagen, er möchte mit ihr seine Gedichte übersetzen, weil er glaubt, dass er dann leichter Asyl erhält.
Und das ist eigentlich ein rührender Gedanke, dass er denkt, dass die Behörden seine Gedichte lesen und er so quasi Wert bekommt in diesem Land.
Wobei, ich habe das auch ein bisschen zweischneidig. Also ihm ist einerseits schon klar, dass das ein naiver Wunsch ist. Aber es ist halt auch ein Strohhalm für ihn. Also er weiß, dass es naiv wirkt, aber er muss halt muss nutzen jede Möglichkeit, die er hat. Und er will aber auch quasi über den Weg die Roshi einfach an sich binden. So. Und Roshi wiederum kämpft gerade mit ihrem zweiten Roman oder müsste jetzt einen zweiten Roman nachlegen und hat das Gefühl, sich nur auf sich und auf Schreiben konzentrieren zu müssen. Und lässt sich halt so ein bisschen reinquatschen, weil sie Persisch sprechen und sie kann auf Persisch so schlecht Nein sagen. Und
liegt das an der Sprache? Also liegt es tatsächlich am Persischen?
Ja, es liegt an den Umgangsformen. Also Persisch ist halt einfach wahnsinnig höflich. Also man verliert auch wahnsinnig viele Höflichkeitsfloskeln und dazwischen irgendwie ist es wahnsinnig schwierig, wirklich ein knallhartes Nein unterzubringen. Und dazu kommt halt einfach auch, dass sie, was ich eben auch sehr gut von mir kenne, so eine Art schlechtes Gewissen hat, weil ihre Eltern rechtzeitig mit ihr Iran verlassen haben. Und das ist so ein dauerschlechtes Gewissen im Vergleich zu allen, die in dieser Region verblieben sind. So. Und deswegen kommt sie mehr oder weniger gegen ihren Willen, also weil sie einfach nicht Nein sagen konnte, ist jetzt dort. Und sie kann auch eigentlich gar nicht gut genug Persisch, um diese Gedichte zu übersetzen. Das kommt noch dazu.
Aber sie macht es trotzdem. Ist es was aus der Biografie geholtes? Also gab es so eine Idee mal, die an dich herangetragen wurde?
So jetzt nicht, aber das ist so ein bisschen abgewandelt. Aber es kommen schon Menschen auf mich zu, die Manuskripte haben. Ich kann sie dann oft nicht lesen, weil ich halt das auch nicht lesen kann. Also jetzt in der Form nicht, aber ich kenne grundsätzlich dieses Anliegen, das an mich herangetragen wird.
Ja, weil du eben gesagt hast, dass es eine Art von schlechtem Gewissen gibt. Ist das tatsächlich was du auch mit dir trägst? Gerade, also muss ich fragen, in diesem Moment, wo wir alle in den Iran gucken, an diese grauenvolle Lage dort, wie schaust du dorthin?
Ja, also ja, wenn du von dir hochskalierst, also es ist ja für jeden, der irgendwie sowas wie Empathie in sich trägt, sehr schwierig und für mich dann einfach nochmal viel schwieriger, weil ich natürlich Verbindung nach Iran habe, weil ich mich eben auch immer, weil ich mir immer vorstelle, dass wenn meine Eltern nicht gegangen wären, dann wären wir jetzt auch dort und mich immer frage, würde ich auf die Straße gehen, was würde ich machen? Also es ist schon für mich immer ein bisschen so, als gäbe es ein zweites Ich von mir in der Version, in der meine Eltern eben nicht gegangen wären. Deswegen sind diese Tage für mich und wie für alle viele andere Deutsch-IranerInnen auf jeden Fall besonders hart, angesichts dessen, wie sich das gerade entwickelt. Also anfangs war ja noch sowas wie Hoffnung, aber jetzt ist es nur noch desaströs.
Keine Hoffnung?
Naja, doch, irgendwie schon sowas wie Hoffnung ist immer, aber zumindest die ersten Tage, also sagen wir mal so, ich glaube, viele von uns, und wir trauen dem Regime, viele von uns, also, oder ich bleib mal bei mir, ich traue dem Regime viel zu, aber das, was jetzt passiert, ist nochmal auch ein neues Niveau an Brutalität und Grausamkeit. Also das spricht natürlich auch dafür, dass das Regime im Rücken zur Wand steht, aber es ist halt, ja, es hat schon eine neue Qualität auf jeden Fall.
Du hast ja für den Roman einen Flüchtigen gesucht, der oder erfunden, der Nassim, der eben nicht aus dem Iran ist, sondern er kommt aus Afghanistan, hat aber auch ein sehr hartes Schicksal hinter sich, weil er auch nicht nur einfach geflüchtet ist, sondern er ist auch mit einer Behinderung geflüchtet. Also er kann nicht richtig schauen, er hat so eine Augenkrankheit. Was ist das für eine?
Wird gemeinhin als Tunnelblick bezeichnet. Also da verengt sich das Gesichtsfeld. Also das Blickfeld wird immer kleiner mit der Zeit und führt irgendwann zur totalen Erblindung.
Und er hat doch so einen Status, der schwebend ist. Ne? Also er hat noch kein Bleiberecht für eine längere Zeit, sondern er muss irgendwie mit diesem seltsamen Vakuum
erwartet,
auch umgehen.
Ja.
Erwartet.
Genau, er hat die erste Anhörung nächste Woche, ja.
Ja. War das wichtig für dich, ihn in so einem Schwebezustand zu zeigen, um auch zum Beispiel seine Lyrik, die jetzt übersetzt werden muss und die Behörden überzeugen muss, um das so stimmig hinzubekommen?
Ja, also alle sechs Figuren, oder Roshi steht so ein bisschen außen vor, aber die anderen fünf Figuren, also es spielt ja nur an einem Tag, an einem Montag, aber mir war schon klar, dass die alle unter besonders hohem Druck stehen an diesem Tag, also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es ist nichts übertrieben Dramatisches, wenn man es jetzt einigermaßen objektiv betrachten wollte, aber aus den Figuren heraus ist es schon ein Tag, an dem alle an sehr hohem Druck ausgesetzt sind. Vielleicht auch eigentlich fast alltäglicher Druck, aber jeder hat an diesem Tag nochmal etwas, das besonders pressiert. Eben für Nassim ist es die Anhörung nächste Woche, aber auch ein Fahrradunfall, also ein Unfall am Tag vorher, der ihm den Blindenstock kaputt gemacht hat. Und genau, dann gibt es ja noch einige andere Figuren, die haben an diesem Tag alle besonders zu kämpfen.
Wir leuchten da nochmal rein. Ich habe nach Nassim erstmal gefragt und seinem Schwebezustand etc., weil ich auch jetzt wissen möchte, wie du schreibst, also ob du das schon vorher wusstest, dass er genau diesen Status haben muss. Wie sind die Figuren zu dir gekommen? Gibt's da einen Plot, den es vorher gibt und dem du hinterher schreibst, oder ist es so, du setzt dich hin und die Figuren entstehen sukzessive?
Also am Anfang habe ich meistens die Figuren so ein bisschen schemenhaft vor mir. Also ich kenne sie nicht bis ins Detail. Also vor allem so ihre inneren Konflikte sind mir noch nicht so ganz klar. Aber ich habe so Merkmale, also so äußere, ich haue schon so ein paar Pflöcke ein. Also eben, ich wusste, dass an dem Tag alle besonders unter Druck stehen. Also die Sonja zum Beispiel war die erste Figur, die da war, weil als ich damals von Wooden Breast erfahren habe, habe ich auch direkt mit erfahren, dass das, also die Industrie ist ja eigentlich sehr automatisiert, aber dieses neue Wooden Breast Syndrom musste halt erstmal, weil es keine Kamera und keine Detektionsmöglichkeiten gab, musste erstmal händisch aussortiert werden. Und deswegen war auch gleich diese Vorstellung bei mir, wie ist das, wenn dein Job darin besteht, den ganzen Tag Hähnchenbrüste zu drücken? Und deswegen war Sonja gleich da. Und mir war dann natürlich auch klar, dass jemand, der so einen Job macht, kein leichtes Leben hat und diesen Job auch nicht freiwillig macht, sondern aus Alternativlosigkeit mehr oder weniger. Und bei Sonja zum Beispiel war mir klar, eben hatte ich relativ schnell, dass sie alleinerziehend ist, dass sie zwei Kinder hat. Und ich wusste, auch sie, wie alle anderen, stehen an diesem Tag besonders unter Druck, aber ich wusste noch nicht ganz genau, also abgesehen davon, dass sie zwei Kinder hat, alleinerziehend und einen schwierigen Job, was ja schon Druck genug ist eigentlich, wusste ich, dass noch was hinzukommen muss, was am Ende dieses Tages irgendwie nochmal einen besonderen Druck erzeugt. So. Und, aber was dann passiert, also die Stelle, die ich gleich vorlesen werde, dass das passiert, was ich gleich vorlesen werde, dass sowas plotte ich nicht. Also das passiert dann wirklich beim Schreiben. Ich weiß allerdings, wo ich die Figuren am Ende haben will. Also ich habe immer, das war bei meinen ersten Romanen auch so, so eine Art Vision fürs Ende. Aber was genau dann zwischen dem Anfang und dem Ende passiert, das entsteht beim Schreiben. Ich glaube, das muss auch so sein.
Sonst wäre es auch langweilig.
Sonst wäre es langweilig, ja. Also das hat, glaube ich, Julie C. in ihrer Poetikvorlesung in Treideln geschrieben, dass sie bei einem Roman, ich glaube bei Schilf oder so, alles so ganz minutiös vorbereitet und die so eine riesige Wand mit den Bezügen.
Weil es auch ein Krimi war, ne? Genau. Also bei Krimis muss man irgendwie.
Ja, aber selbst sie schreibt dann, ich weiß nicht, ob Schilf war, ich glaube aber schon, aber sie sagt dann auch, und das würde auf mich auch total zutreffen, dass sie dann vor dieser wahnsinnig großen geplanten Story stand und dann dachte, jetzt brauche ich es ja eigentlich nicht mehr schreiben. Also es ist schon, das Schreiben ist ja für mich zumindest auch ein Weg, um mich selbst zu überraschen und herauszufinden, was für Ideen und Geschichten so in mir schlummern, von denen ich nichts weiß. Und das sind auch die besten Augenblicke, wenn Figuren etwas machen, was ich nicht so habe kommen sehen oder was mich selbst überrascht, weil dann merke ich, die Figuren haben irgendwie eine Energie. Mhm. Also da entsteht etwas. So. Das sind dann so die beglückenden Momente.
Das heißt, du schmeißt Figuren in eine Situation und guckst dann, was passiert. Ja. Ich finde, beste Überleitung zur nächsten Lesestelle, wo tatsächlich so einiges passiert mit Sonja. Sonja, vielleicht, das liest du nicht vor, aber Sonja wacht halt auch an diesem Montagmorgen auf. Das ganze Buch, was ich auch großartig finde, spielt an einem Tag, alle wachen irgendwie auf an diesem Tag. Und Sonja wacht auf und fühlt sich, als ob sie selber eben diese hölzerne Brust hat. Und dann werden die Kinder wach.
Genau. Guten Morgen, Hase, steh auf und hol Leonie, wir frühstücken, sagte sie zu ihrem Sohn, der auf den Küchenfliesen saß und die Mähne seines Plüschlöwen kämmte. Luca ließ Kamm und Löwen fallen, rannte los und öffnete die Tür zu Leonies Zimmer. Sogleich fluteten die Geräusche des Videospiels die Wohnung. »Frühstück ist fertig«, schrie Luca gegen den Lärm an. Sonja war aufgestanden, hatte die Couch zusammengeklappt und war direkt ins Bad gegangen. Sie hatte ignoriert und ignorierte jetzt weiter, dass die Große sich offenbar den Wecker gestellt hatte, um vor Schulbeginn heimlich zu zocken. Ausgerechnet das Spiel, glaubte sie herauszuhören, das sie ihr verboten hatte, weil Leonie zu jung dafür war. Heute konzentrierte sie sich auf das Bewerbungsgespräch, morgen auf Leonie. »Steht schon alles auf dem Tisch?« hörte sie diese aus ihrem Zimmer rufen. Sonja ignorierte das ebenfalls und drehte stattdessen das Radio lauter. Sie steckte zwei Scheiben Brot in die Schlitze des Toasters und lauschte auf, als die Worte afghanischer Lyriker fielen. Natürlich, Afghanen, die Gedichte schrieben, musste es auch geben, das war ihr nur nie in den Sinn gekommen. Letzte Woche erst hatten sie morgens von einem syrischen Seifenproduzenten und seiner sechsköpfigen Familie berichtet, der Investoren suche, um eine neue Seifenproduktion im Emsland aufzubauen. Sechs Kinder, wie machten die das nur? Sie nahm eine Tasse aus dem Schrank, löffelte Instant-Kaffee hinein und übergoss diesen mit heißem Wasser. Zwei Kinder reichten ihr komplett, mehr würde sie nie im Leben schaffen. Und gab es eigentlich kein anderes Thema mehr als Flüchtlinge? Einerseits hatte sie es satt. Andererseits wollte sie wissen, was einem afghanischen Lyriker in dieser Gegend passieren konnte. Sie drehte das Radio lauter. Der Moderator nannte den Namen des Flüchtlings, doch das, was Sonja davon verstand, vergaß sie gleich wieder. Der Lyriker sei sehbehindert, so der Moderator weiter, er lebe seit einem Jahr in Deutschland, seit einem halben Jahr in Lasseren und gehe vormittags regelmäßig mit dem Blindenstock eine Runde spazieren. So auch gestern Vormittag. Doch gestern? Der Toast sprang hoch. Sie legte je eine Scheibe auf die beiden Teller. Luca kam angerannt, setzte sich und kratzte mit dem Messer an der Butter herum. Sie setzte sich ebenfalls und rührte den Kaffee um. »Das Fahrrad ist sehr schnell gefahren«, hörte sie nun eine Männerstimme mit Akzent sagen. Wenn er wirklich erst seit einem Jahr hier war, sprach er ziemlich gut Deutsch. In kurzen Sätzen, als hätte er sie sich vorher zurechtgelegt, aber fast fehlerfrei, erzählte er nun, wie er an der Kreuzung Nanzener Straße und Bundesstraße gestanden sei und gerade habe losgehen wollen, als ihm etwas den Stock aus der Hand gerissen habe. Sonja kannte diese Stelle. Genau dort hatte sie Leonie einmal gewaltsam die Beere einer Eibe aus dem Mund pulen müssen. Leonie hatte sie einfach nicht ausspucken wollen und sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ein Fußgänger war stehen geblieben und sogar die Autos waren langsamer gefahren und alle hatten sie misstrauisch beäugt. Ich habe das Fahrrad ganz kurz gesehen, dann war der Blindenstock weg, aus der Hand gerissen, mit viel Gewalt, sagte der Afghane. Er wirkte betroffen. Sonja verstand nicht, wieso brauchte er einen Blindenstock, wenn er das alles sehen konnte. Ich habe dem Fahrrad hinterhergeguckt, dann war es schon weit weg, sehr weit weg. Da wusste ich, der Fahrer wird nicht anhalten, er ist weitergefahren. Luca versuchte, die kalte Butter auf dem warmen Toast zu verteilen und flüsterte die Flüche, die er bei seiner großen Schwester aufgeschnappt hatte. Aus seinem Mund klang sie fast niedlich. Seufzend ließ er das Messer fallen. »Wo ist die Wurst?«, fragte er. »Im Kühlschrank.« Luca sprang auf. »Kühlschranktür erst anheben, dann zudrücken«, sagte Sonja mechanisch. »Wir in der Redaktion sind schockiert über die Rücksichtslosigkeit des Fahrers oder der Fahrerin und offenbar war die Person auch viel zu schnell unterwegs am Fußgängerübergang«, sagte der Moderator. »Fahrerin? Es musste ein Mann gewesen sein.« Sonja konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau so eiskalt weiterfuhr. Leonie kam aus ihrem Zimmer und ohne den Blick vom Handy zu heben, griff sie in die Packung mit der Fleischwurst. Sie steckte sich mehrere zusammengerollte Scheiben in den Mund und beschwerte sich kauend: »Kannst du mal normale Fleischwurst kaufen oder sind wir Moslems?« »Schwein könnt ihr bei der Uroma haben«, sagte sie und behielt für sich, dass der Geruch der Hähnchenfleischwurst auch bei ihr neuerdings leichte Übelkeit verursachte. Rasch nahm sie einen Schluck Kaffee. »Setz dich bitte ordentlich hin und gib mir dein Handy«, sie streckte Leonie die Hand entgegen. Leonie reagierte nicht. »Gib mir dein Handy«, Leonie reagierte weiterhin nicht. Sonja lehnte sich über den Tisch und zerrte ihr das Handy aus der Hand, dabei warf sie ihre fast volle Kaffeetasse um. Leonie lachte schrill auf, schlug sich jedoch sofort auf den Mund, als bereue sie es. Der Kaffee bildete einen See auf dem weißen Küchentisch, während im Radio jetzt eine jüngere Frau sprach, die sicher aus der Gegend stammte. »Ich habe die Szene von der anderen Straßenseite aus beobachtet und bin dann gleich zu ihm rübergerannt«, sagte sie etwas kurzatmig, als sei sie noch immer aus der Puste. Sie habe dem Fahrradfahrer hinterhergerufen, aber die Person habe Kopfhörer getragen und sei stur weitergefahren. Sie glaube, es sei eine Frau gewesen, fügte sie etwas ungläubig an. Die Augenzeugin schloss mit der Bemerkung: Unglaublich, wie rücksichtslos die Menschen geworden sind. Das stimmte. Es stimmte total. In Sonja stieg Besorgnis auf, ein ungreifbares Unwohlsein, das sich für einen Augenblick in ihr ausbreitete, wie der Kaffee auf dem Tisch. »Verdammt, hör gefälligst auf zu lachen und hol was zum Aufwischen«, schrie sie Leonie nun zeitverzögert an. Leonie machte keine Anstalten aufzustehen. Stattdessen sah sie dem Kaffee dabei zu, wie er über die Tischkante ran und auf den Boden tropfte. Sonja fixierte ihre Tochter. »Wir sprechen uns noch. Ab morgen werden hier andere Seiten aufgezogen.« Sie stand auf, riss mehrere Blätter Küchenrolle ab, kontrollierte routinemäßig, ob Luca die Kühlschranktür richtig geschlossen hatte, hatte er, und saugte mit dem Knäuel den Kaffee auf. Der Moderator wies auf eine Spendenaktion von Möllring für einen neuen Blindenstock hin. Außerdem erzählte er etwas von einem Gedichtband, den der Afghane bald gemeinsam mit einer deutsch-iranischen Schriftstellerin veröffentlichen werde, deren Name Sonja ebenfalls sogleich vergaß. Es folgte Musik, Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Sonja drehte das Radio leiser, setzte sich wieder und klopfte mit den Fingernägeln rhythmisch auf die leere Kaffeetasse. Klar, dass der Möllring sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen. Stattdessen sollte er dem Afghanen lieber einen Job anbieten und irgendjemand sollte den Afghanen und generell alle Flüchtlinge dazu verpflichten, ihn anzunehmen. Wieso konnte er auf Kosten des Staates spazieren gehen und Gedichte schreiben, die eh niemand las? Er könnte prima in der Zerlegung arbeiten, so wie sie. Ja, wieso nicht? Ein Blinder oder Halbblinder oder was auch immer er war, wäre ideal für ihren Job. Blinde konnten besonders gut tasten, hieß es, oder nicht? Vermutlich viel besser als sie. Wieso bloß kam niemand auf die Idee? Sie ließ das Display von Leonies Handy aufleuchten. Jetzt war sie schon so lange wach und doch wieder spät dran. Sie rief nach Luca und Leonie, die sich unbemerkt vom Tisch entfernt hatten. Keiner von beiden antwortete. »Ins Bad, ihr beiden, sofort«, schrie sie und stellte erst dann fest, dass Luca bereits dort war und sich die Zähne putzte. Mit großen Augen sah er sie an. Sie ging weiter zum Kinderzimmer, wo Leonie an ihrem Schreibtisch stand und in aller Seelenruhe einen Haufen Zettel zu einem Stapel zusammenschob oder zählte oder etwas in der Art. Sie blieb in der Tür stehen. »Du musst los und du hast noch nicht einmal Zähne geputzt. Du schreibst heute eine Mathearbeit, verdammt!« Leonie antwortete nicht. Sie hob nicht einmal den Kopf. Sonja ging auf sie zu und griff nach ihrem Oberarm. Leonie wimmelte sie ab wie eine Stubenfliege, ohne sie eines Blickes zu würdigen. »Fick dich!« Hatte sie richtig gehört? »Was hast du gesagt?« Leonie hantierte weiter mit den Zetteln herum. »Antworte mir gefälligst!« Wieder keine Reaktion. Sonja hatte genug. Sie riss ihr die Zettel aus der Hand und schmiss sie auf den Boden. Leonie bückte sich, um sie aufzusammeln. »Fick dich!« »Wie bitte?« Sie packte Leonie am Oberarm, zerrte sie hoch und bohrte ihr mit ihrer ganzen Wut und mit voller Absicht, ihr weh zu tun, die Fingernägel ins Fleisch. Leonie wiederum antwortete mit einer Kraft, die sie nicht kannte. Sie schüttelte Sonjas Hand ab und trat ihr einmal heftig auf den Fuß. Sonja wich zurück, erschrocken und für einen Moment lang offensichtlich machtlos. Doch das durfte nicht sein. »Leonie, guck mich an«, sagte Sonja sehr eisern. »So«, stellte sie sich vor, klang Autorität. Und tatsächlich, Leonie guckte sie an. Sie sah ihr direkt und so hasserfüllt ins Gesicht, dass Sonja wünschte, sie hätte ihr das lieber doch nicht befohlen. Erst jetzt spürte sie den Schmerz am rechten Fuß. »Fick dich«, sagte Leonie nun eindeutig. Sonja gab ihr eine Ohrfeige. Stille breitete sich aus und Sonja vergaß kurz, in welcher Beziehung sie zu diesem Menschen stand. Sie musste erst sich selbst und diese Szene zurechtrütteln, damit ihr wieder einfiel. Es war ihr Kind, das sich gerade die Wange hielt und die Spuren betrachtete, die ihre Fingernägel auf dem Oberarm hinterlassen hatten. 4 dunkelviolette Halbmonde. Wie die Storchenbisse, die Leonie bei ihrer Geburt übersät hatten, im Gesicht und sogar an den Armen. Da musste der Storch wohl mehrmals zupacken, hatte die Hebamme gescherzt und ihr Leonie auf die Brust gelegt. Ein kleines, rosa Bündel, vermeintlich unschuldig, hilflos und bereit, Liebe zu empfangen. Aber selbst der Storch war offenbar nicht mit ihm fertig geworden. Und es war auch nicht dazu bereit, etwas zu empfangen. Dafür war es viel zu gierig. Es forderte alles ein, jetzt und sofort. Sonja kam mit Milch und Liebe kaum hinterher. Dabei war sie voller guter Absichten ins Muttersein gestartet. »Die zeige ich dem Schularzt und dann kommt das Jugendamt«, schrie Leonie. Sonjas Brustkorb hob und senkte sich schwer. Ihr Herz darin drohte zu explodieren. Was war das nur für eine besonders perfide Art von Monster, das sie selbst geschaffen hatte? Sie rannte aus dem Zimmer, zog den Schlüssel aus dem Schloss, steckte ihn von der anderen Seite wieder hinein und drehte ihn 2-mal um. Leonie rüttelte an der Klinke. »Spinnst du? Lass mich raus, sofort, ich schreibe gleich eine Mathearbeit.« Sonja trat 1 Meter zurück und erstarrte. Leonie trommelte mit den Fäusten gegen die Tür. Sie besaß so viel Kraft, dass der Schlüssel bei jedem Hieb beinahe aus dem Schloss fiel. Was sollte sie als nächstes tun? Wenn sie die Tür jetzt öffnete, würde sie das Tier bändigen können? Leonie schien abzulassen. Jedenfalls wurde es plötzlich still. Aus dem Zimmer drang kein Laut mehr. Sonja trat näher heran, näher, ganz nah, und legte ein Ohr an die Spanholzplatte. Ein jähes Poltern durchriss die Stille, die Tür bebte in den Angeln und krachte gegen ihre Ohrmuschel. Sonja wich zurück, in ihrem Ohr erklang ein Piepton. Leonie trat ein weiteres Mal dagegen, wieder mit voller Wucht. Sie legte es offensichtlich darauf an, das Holz zu zerschmettern. Sonja sah nun alles klar. Sie hatte gar keine andere Wahl gehabt, als ihre Tochter einzusperren. »Geh ruhig zum Jugendamt«, sagte sie laut und mit fester Stimme. »Dein Vater will dich sowieso nicht. Niemand will dich. Du bist ein Kotzbrocken und nur ich allein auf der Welt halte dich länger als einen einzigen Tag aus, weil ich allein dich 24 Stunden lang aus mir herausgepresst habe und ich allein auf der Welt dafür verantwortlich bin, dass ich dich da nicht wieder hineinkriege.« Sie war überzeugt davon, das in diesem Moment aussprechen zu müssen. Danke.
Danke. Also da trifft Tini Gehirn auf das Gehirn einer überforderten Mutter mit ganz schön viel Stress und ganz schön viel Wut. Und das dann Montagmorgens, man kennt es ja, dieses Gefühl. Und vielleicht können wir verraten, dass sie auch noch einige Zeit dort bleiben wird in dem Zimmer. Also es wird sich immer weiter entspinnen, diese Handlung, die eingeschlossene Tochter, die Mutter, die zur Arbeit geht, die auch das andere Kind noch schnell in den Kindergarten bringen muss. Also es wird sehr spannend. Es ist sowieso so, dass du das so komponiert hast, dass man immer wieder in andere Situationen springt. Mhm. Also quasi multiperspektivisch. Man lernt die Figuren kennen, indem sie erzählen, was sie gerade tun, was sie denken und so weiter. Und dann kommt man zu einer anderen Figur und sieht dann vielleicht auch die andere Figur nochmal von außen. Das ist super geschickt und macht großen Spaß, dem Ganzen hinterher zu lesen. Wir können ja noch ein bisschen bei Sonja bleiben. Sie wird in diese Fabrik fahren, sie wird ihre Arbeit wieder aufnehmen, sie wird da an diesem Band stehen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, was das für ein Arbeitsschritt ist, diese Hühnerbrüste zu drücken und zu gucken, funktionieren die noch oder sind die verholzt und die Verholzten dann auszusortieren. Du hast tatsächlich so einen Betrieb besucht und hast dir das angeschaut. Mhm. Wie war das?
Ja, also erstens war es gar nicht so leicht, da reinzukommen. Also die meisten Betriebe oder generell die Fleischindustrie ist ja eher zugeknöpft.
Und hast du gesagt, du bist Journalistin oder Schriftstellerin? Oder?
Nee, ich habe mit offenen Karten gespielt. Also ich habe gesagt, ich bin Schriftstellerin und ich habe gesagt, dass ich einen Roman schreibe und dass eben zwei Figuren in einem solchen Betrieb arbeiten. Und ich habe auch gesagt, was aus meiner Sicht auch stimmt, aber ja, es ist vielschichtig, dass ich kein Fleisch-Skandalisierungsroman schreiben möchte. Also ich möchte jetzt nicht die Fleischindustrie skandalisieren oder irgendwie anprangern oder so. Das war zumindest nicht mein Augenmerk. Also natürlich ist vieles kritisierenswert und ich denke, dass der Roman das auch in gewisser Weise tut, aber nicht vordergründig. Also wenn, würde ich fast eher sagen, ist das ein kapitalismuskritischer Roman. Und für mich ist auch die Fleischindustrie eher ein, obwohl wirklich vieles kritikwürdig ist, aber ich finde, es ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür oder exemplarisch dafür, wie gut wir verdrängen können. Also die meisten oder viele von uns essen Fleisch oder haben tatsächlich Berührung mit Fleischessen in irgendeiner Form oder mit tierischen Produkten. Aber wir wollen alle nicht sehen, wie es produziert wird, wie die Tiere gehalten werden, wie die Schlachtung abläuft. Also das ist so ein für mich ein sehr gutes Beispiel für unsere Verdrängungskünste. Also es hätte eigentlich auch eine andere Industrie sein können, aber klar, also das über Wooden Breast war ich dann nun mal bei der Hühnerindustrie und ich finde, es ist auch eben dadurch, dass wir so tagtäglich damit zu tun haben, ist es natürlich noch mal viel näher dran. Und ich habe dann halt dem Betrieb gesagt, dass ich diesen Roman auf jeden Fall schreibe und dass es halt letztlich natürlich besser ist, wenn ich mir selbst Eindrücke verschaffen kann. Und ja.
Also ein bisschen eine Erpressung, ne?
Naja, sie konnten Erpressung, nicht anders. Also sie waren schon auch ein bisschen hin und her gerissen und ja, es ist immer ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, weil ich weiß ja auch noch als Journalistin, wenn ich Porträts geschrieben habe über Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, selbst wenn ich das Gefühl hatte, es ist ein positives Porträt, waren die Menschen, die Porträtierten, oft unzufrieden damit, weil es ist halt immer, wenn jemand von außen kommt und dann eben, das ist immer schwierig und der Betrieb ist natürlich letztlich auch nicht glücklich in dem Sinne. Oder es ist einfach schwierig, wenn man sich so Einblicke verschafft und recherchiert, dann muss man auch immer damit leben können, dass man die Leute enttäuscht. Mhm. So, ne? Aber ich habe es irgendwie geschafft, ich habe mir einen Eindruck verschafft und das war auch wichtig für mich, also vor allen Dingen für die Figur von Sonja.
Ja, und es fiel schon der Name Möllring, das ist also der Pate quasi des Betriebs, das ist der Betrieb und der gibt jetzt einen Scheck oder möchte einen Scheck geben an Nassim, weil er das im Radio hört und weil das irgendwie klar ist, er muss da irgendwie was tun. Wenn du in diesem Betrieb warst, was hast du da, wie lang warst du da, was hast du da mitgenommen und gab es irgendwas, was dich da besonders beeindruckt hat?
Also in erster Linie wirklich, wie hart diese Arbeit ist. Ja. Also ich war nur im Weißbereich, das ist der Teil, also Schwarzbereich ist der Teil, in dem die Tiere, also im Buch ist das ein Betrieb, an dem täglich 650.000 Hühner geschlachtet werden. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Betrieb. In Deutschland ist, glaube ich, 500.000 so ungefähr die Obergrenze, wenn ich richtig informiert bin. Aber in Frankreich und Saudi-Arabien, also es gibt Betriebe auch in der Größenordnung. Mhm. Ich habe eben den Betrieb noch mal ein bisschen aufgepumpt. Aber eben, ich war nicht im Schwarzbereich, ich war im Weißbereich, da werden die Hühner zerlegt. Das war eben wichtig für mich und in erster Linie ist es einfach, es ist sehr kalt, es ist laut, es ist sehr monotone Arbeit, es ist auch so von der Luftfeuchtigkeit und vom Geruch her ist es einfach kein Ort, an dem man sich gerne aufhalten möchte. Und die haben halt regelmäßig alle 2 Stunden, glaube ich, haben sie Pause. Und also auch wenn man sich bemüht, diese Arbeit so erträglich wie möglich zu machen, ist das einfach wirklich eine richtige Knochenarbeit, fast im wahrsten Sinne des Wortes. Und da stellt sich dann natürlich auch wieder die Frage, weil eine zweite Figur ist Anna. Sie ist Ingenieurin und sie ist in diesem Betrieb quasi nur, um eine intelligente Kamera zu testen, die eben diese Wooden Breasts maschinell aussortieren soll. Und das ist dann eben auch die Frage, ist das jetzt gut, dass sie diese Jobs durch eine Kamera ersetzt? Viele Jobs sind da ja eh nicht mehr, es ist eh schon sehr viel automatisiert. Oder ist das nicht gut? Das ist natürlich auch...
Weil das wieder eine Stufe der Entfremdung bedeutet, genau. Ne? Und auch Arbeitsplätze wegfallen. Ja. Ich habe das Buch so gelesen als ein Buch, in dem es um das Finden von Sprache geht oder Suche nach einer Sprache. Also es ist nicht so, dass du zum Beispiel diesen Betrieb, so wie du es gerade beschrieben hast, so beschreibst in dem Buch, sondern es sind eher so die Wirkungen auf die Menschen, die dort drinstecken, die wir erzählt bekommen. Und die Figuren, die du beschreibst, sind auch, also Nassim ist auf der Suche nach der Übersetzung, also nach einer Sprache für das, was er schon geschrieben hat, was er aber noch verständlich machen möchte den anderen Menschen. Dann gibt es diese fehlende Kommunikation, diese Nichtsprache zwischen Mutter und Tochter. Und dann gibt es eine Figur, die auch sehr viel mit Sprache zu tun hat, es ist der Merkhausen, der da in dem Betrieb arbeitet, indem er von Sprache affiziert ist, die polnisch ist. Um nochmal einen ganz anderen Aspekt zu beleuchten, vielleicht zum Schluss in dem Buch. Also irgendwie steht da drauf, wenn Frauen polnisch sprechen und er sucht also für sich, er ist verlassen von Ehefrau, Kindern, er sucht also eine Polin. Hat er erst gar nicht verstanden, wieso, aber ich habe so eine schöne Stelle, die lese ich jetzt einfach mal vor, aus dem Buch gefunden, die ihn sehr gut beschreibt. Der Merkhausen sagt nämlich, seine Mutter hatte ihrer Mutter verboten, Polnisch mit ihm zu sprechen. Und Babica hielt sich seltsamerweise dran, obwohl sie sich sonst von ihrer Tochter nichts sagen ließ. Es gab jedoch Momente, er hatte keine Ahnung, wie viele es gewesen waren, in denen sie allein waren. Da brach die Großmutter aus und offenbar direkt in Merkhausens Herz ein, der in diesem Moment nicht Peter, sondern Piotr war. Und jedes Mal nahm sie ein Stück mit, diese Stücke fehlten ihm seither. Seine wunderschöne Beschreibung dafür, was er für eine Sehnsucht hat nach dieser Sprache, also nach diesem Idiom, was er eigentlich auch selber gar nicht so spricht. Und wir haben es eben schon gesagt, es sind 6 Personen, die wir da begleiten, 6 Leute, die aufwachen. Es gibt diese Polin, die er dann auch findet, diese polnische Frau, die auch irgendwie in dem Emsland gelandet ist, was auch wiederum eine interessante Geschichte ist. Dieser ganze Erzählstrang, dieser polnische Erzählstrang, wie kam der zustande? Du hast eben schon gesagt, da war irgendwas mit der Geschichte des Ortes, was dich irgendwie angesprungen hat. Mhm. War es das?
Ja, also einerseits war es natürlich, das ist ja allgemein bekannt, dass in der Fleischindustrie einfach viele Menschen aus Osteuropa arbeiten, also Rumäninnen, aber auch Polinnen und Polen. Das war das eine. Aber das andere war dann, es war ganz lustig, weil da habe ich mich auch selbst wieder erwischt, als ich anfing dann so ein bisschen, als ich dachte, okay, ich nehme das Emsland, das spielt im Emsland, dachte ich, dass meine Herausforderung jetzt darin besteht, und ich mag ja offenbar Herausforderungen, einen interessanten Roman in einer der uninteressantesten Gegenden Deutschlands spielen zu lassen. Und wurde dann wieder eines Besseren belehrt, weil sobald man anfängt, sich mit einer Region zu beschäftigen, kommt man ja auf wirklich interessante Schichten, Geschichten. Und eben, ich hatte wirklich auch tatsächlich Haaren an der Ems so als bisschen als Vorbild für meinen Ort genommen. Und dann bin ich eigentlich super schnell beim Recherchieren drauf gekommen, dass Haaren von 1945 bis 1948 Matschkow hieß und ein komplett polonisierter Ort war. Und das war wirklich so, dass die Haarener im Mai 1945, also kurz nachdem die Briten, also nachdem Deutschland kapituliert hatte, quasi über Nacht ihren Ort räumen mussten und auch wirklich nur Wertgegenstände mitnehmen durften und dann 5000 polnische Displaced Persons eingezogen sind. Und die Haarener durften ihren Ort dann auch nicht betreten. Also Haaren ist ja eingegrenzt von dem Kanal und von der Ems. Da standen Wachsoldaten und die Haarener durften 2 Jahre lang diesen Ort nicht betreten. Und die Polinnen, viele junge Menschen, die im Warschauer Aufstand gekämpft hatten, haben dann dort am Lycée, es gab dann auch ein polnisches Gymnasium, haben dann ihre Matura gemacht und hatten polnisches Theater, die Kirche, es gab polnische Massenhochzeiten. Es muss wohl wirklich so 2 Jahre lang so ein bisschen paradiesischer Zustand geherrscht haben, bis die Alliierten, die wussten am Anfang, dachten sie, das könnte sogar ein Dauerzustand sein, bis dann aber die Alliierten auch auf Druck Stalins hin entschlossen haben, das wieder aufzulösen und rückgängig zu machen. Aber das war für mich total interessant, weil natürlich auch die Haaren haben sich dann wirklich als Opfer empfunden, was aus deren Sicht sogar irgendwie nachvollziehbar ist. Aber diese Frage, wer darf welchen Ort als sein Zuhause empfinden? Und das fand ich natürlich total interessant auch. Und dann hatte ich die große Frage gestellt, wie bringe ich diese interessante Geschichte, die ich ja dann auch nicht ignorieren konnte. Das ist ja vielleicht für eine Autorin auch so ein bisschen wie so ein Rohdiamant, den man dann so hebt. Wie bringe ich den jetzt rein in einen Roman, der nur an einem Tag spielt? Und das habe ich dann eben über Merkhausen, der ist Prozessoptimierer in der Geflügelfabrik, und eben seine Vorgeschichte und seine Vorliebe für Polinnen. Das Interessante ist ja, dass eben wegen der Fleischindustrie auch wirklich viele Polinnen in der Gegend sind im Emsland. Aber wir kennen die Geschichte auch nicht. Also und das war für mich dann natürlich doppelt interessant.
Und es passt perfekt ineinander. Also die ganzen Diamanten werden wie so ein Collier, weil auch die Figuren sich immer untereinander irgendwie begegnen. Merkhausen lernt dann ja über so eine App.
deutsch-polnische-liebe.de.
Gibt es tatsächlich?
Es gibt Plattformen dieser Art, aber ich glaube, deutsch-polnische-liebe.de gibt es nicht.
Er lernt eine Frau kennen, die an diesem Morgen neben Nassim aufwacht. Mehr verraten wir vielleicht gar nicht, aber diese eine Stelle, wo Merkhausen zum ersten Mal mit ihr so Sprachnachrichten austauscht, zumindest versucht, eine selber zu formulieren, die haben wir so als Rauschmeißer rausgesucht.
Genau, also Merkhausen ist der Prozessoptimierer und die Seiwert, von der ich am Anfang sprich, das ist eben diese Anna, die diese Kamera diese intelligente Kamera installieren soll. Mit der gibt es natürlich noch eine eigene Geschichte. Merkhausen hatte die Seiwert in der Zerlegung abgeliefert und war auf dem Weg zurück ins Büro. Dabei blickte er mehrmals auf sein Handy. Nichts. Keine Nachricht von Justina. Und gleich das Meeting mit dem Alten und seinem Hundesöhnchen, das sich nur zu bellen traute, wenn es auf dem Schoß seines Herrchens saß und währenddessen gekrault wurde. Heute würde sich Gabriel sicher die Seele aus dem Leib kläffen, nachdem Merkhausen Bericht vom Testbetrieb erstattet hatte. Was für ein Wochenbeginn. Dann fiel ihm zu allem Überfluss ein, dass die Seiwert am Morgen vielleicht etwas von seinem Telefonat mit Lünnemann mitbekommen haben könnte. Egal, selbst wenn. Es war nur ein harmloses Geplänkel. So lief das halt in stressigen Zeiten. Da musste sie durch. Sonst hätte sie halt Kindergärtnerin werden sollen. Aber die Seiwert war eh ein harter Knochen. Und außerdem, er war der Kunde und sie musste liefern. Er hatte also gar keinen Grund, sich den Kopf zu zerbrechen. Es konnte ihm völlig egal sein, was sie von ihm hielt. Das sagte er sich seit dem Abendessen, an dem sie die Vertragsunterzeichnung gefeiert hatten, regelmäßig. Er klappte den Laptop auf und wollte seine Aufmerksamkeit gerade auf die Zahlen in der Excel-Tabelle richten, als sein Handy vibrierte. Eine Sprachnachricht von einer fremden Nummer mit einem an einem kahlen Zweig hängenden Apfel als Profilbild. Hastig klickte er die Nachricht an. Mehrere Sekunden Stille, dann: Hier ist Justina. Sogleich schoss ihm das Blut in die Adern. Ich finde die Stimme wichtig. Schick mir eine Sprachnachricht. Das war's. Ende der Nachricht. Kein Danke, kein Bitte, kein Wort zu viel. Diese Frau kam zum Punkt. Ein wenig verstörte es ihn schon, doch das war wohl eher die Gewohnheit, die Konvention. Er vertraute lieber seiner Intuition, die ihm sagte, dass sie nicht unangenehm herrisch war. Im Gegenteil, er fand ihre Direktheit auf seltsame Weise verletzlich, sexy geradezu. Und er mochte ihre Stimme. Sie war für eine Frau eher tiefer, aber weich. Und er liebte diesen Akzent einfach. Sie sprach fast fehlerfrei, aber versuchte nicht, ihre Herkunft zu vertuschen. Es schien ein wenig, sie sei stolz auf ihre Sprachfärbung. Sie kostete sie förmlich aus. Allein wie sie das »Ha« am Wortanfang klangvoll hauchte, stellte ihm die Haare auf den Unterarm auf. Merkhausen räusperte sich. Was sollte er jetzt antworten? Und wie? Sein Hochdeutsch erschien ihm im Gegensatz zu ihrer Melodie richtiggehend plump. Er hielt sich das Telefon vor den Mund und drückte die Aufnahmetaste. Er räusperte sich ein weiteres Mal. Ja, hallo, hier spricht Peter Merkhausen. Das ist also meine Stimme. Er machte eine Pause. Was sollte er jetzt sagen? Ich hoffe, sie gefällt dir. Pause. Deine Stimme gefällt mir jedenfalls sehr gut. Sie erinnert mich an meine Großmutter, an Babcia. Aber das ist eine längere Geschichte. Kann ich ja mal bei Gelegenheit... Pause. Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du heute Abend Zeit für ein Glas Wein hättest. Pause. Wenn du hungrig bist, können wir selbstverständlich essen gehen. Es ist nur so, dass ich das Essen montagabends ausfallen lasse. Für die Linie, weißt du? Obwohl ich nicht dick bin oder so, aber man achtet ja auf sich. Er deutete ein Lachen an. Also kein Problem, wir können uns trotzdem in einem Restaurant verabreden. Pause. Oder wir trinken heute Wein und gehen morgen essen. Also falls der heutige Abend gut läuft, Dienstagabends darf ich ja essen. Also auf jeden Fall würde ich dich wahnsinnig gern heute treffen. Heute Abend könnte ich früher Schluss machen, also mit dem Job. Sonst arbeite ich meistens länger. Also nicht falsch verstehen, ich bin kein Workaholic oder so. Ich trage allerdings viel Verantwortung und im Betrieb ist gerade einiges los. Aber heute könnte ich mich früher freimachen, frei schaufeln meine ich. Pause. Er sollte jetzt lieber aufhören. Also dann, tschüss. Und weg war die Nachricht. Mist, Er hatte nicht bedacht, dass man sie nicht vorher noch einmal abspielen und zur Not neu aufnehmen konnte. Was hatte er da nur für ein Blödsinn geredet? Er hatte nach 23 Jahren Ehe wohl vergessen, wie man mit einer Frau sprach. Er hörte sich die Nachricht an. Seine Stimme klang nicht gut. Sie klang herausgepresst. Er hätte einmal tief durchatmen sollen. Und, oh nein, er schlug die Hände vors Gesicht, erinnert mich an meine Großmutter. Was war nur in ihn gefahren? Er hatte ihr von seinen polnischen Wurzeln erzählen wollen, um klarzumachen, dass er auf dieser Plattform nicht nach einer finanziell abhängigen, unterlegenen und ergebenen Osteuropäerin suchte, sondern nach Reminiszenzen an seine Kindheit. Aber war das viel besser? Wenn du hungrig bist, sie kam doch nicht frisch aus Biafra, was für ein Quatsch. Falls der heutige Abend gut läuft, gut laufen, das ließ eindeutig zu viel Interpretationsspielraum, sie könnte das leicht missverstehen. Sollte er die Nachricht rasch löschen? Sollte er? Das war ebenso verräterisch, oder? Zu spät. Die Häkchen färbten sich blau. Sie hatte sie bereits abgespielt. Sie hielt ihn vermutlich nun für einen Trottel. Bestimmt brach sie den Kontakt augenblicklich ab. Jetzt, wo er wusste, dass sie sie bereits abgehört hatte, musste er sie sich mit diesem Wissen gleich noch einmal anhören. Oh nein, freimachen. Er hatte freimachen gesagt. Es klopfte an der Tür. Wieder steckte Gabriel seinen Kopf herein. Merkhausen stoppte hektisch die Aufnahme, verdrückte sich jedoch erst, sodass Gabriel noch sein verlegenes »Also dann, tschüss« mit anhören durfte. Gabriel lächelte vielsagend. »Kommst du? Wir warten schon.« Merkhausen blickte auf die Uhr. Er hatte die Zeit übersehen. Er ließ das Handy in die Tasche seines Jacketts gleiten und suchte unter Gabriels Blicken die Unterlagen auf dem Schreibtisch zusammen. Gabriel ging auf dem Gang voraus Richtung Sitzungszimmer. Merkhausen folgte ihm und betrachtete dabei emotionslos die Falte in dessen frisch ausrasiertem Nacken. Wie gerne träfe er heute Abend Justina. Dankeschön.
Ja, es könnte passieren, ne? Das verraten wir jetzt nicht, was mit den beiden passiert. Wir haben jetzt über ganz vieles gesprochen, Nava Ibrahimi. Wir haben aber nicht über zum Beispiel das irre Ende des Buches gesprochen. Wir haben nicht über die Poesie des Persischen gesprochen, das am Ende auch nochmal eine Würdigung erfährt, in einem Gedicht nämlich. Wir haben nicht über die Nöte der kleinen Leonie mit ihren Klassenkameradinnen gesprochen. Das müssen Sie alles nachlesen in diesem wunderbaren Buch. Und Federn überall, ein Roman, der so, ja, der in Abgründe führt und in Menschen leben und der uns davon erzählt, dass es nicht zu spät ist, wieder atmen zu lernen, auch wenn die Brust sich verhärtet und verholzt. Also menschlich bleiben, wenn es härter wird. Nava Ibrahimi, ich danke sehr für dieses Gespräch und für dieses Buch.
Ich danke auch, vielen Dank.
Und das war eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Leipzig vom 20. Januar. Unter Büchern unterwegs mit Nava Ibrahimi und ihrem Roman Und Federn überall, erschienen beim Penguin Verlag. Ich bin Katrin Schumacher und ich danke fürs Interesse. Mehr Gespräche und Buchtipps gibt es im Podcastkanal Unter Büchern in der ARD Audiothek. Ahoi!